Willkommen zum Next Chapter Podcast von Ex Libris. Autorinnen, Autoren und Bookfluencerinnen lesen aus ihren eigenen Werken oder aus Geschichten vor, die sie lieben und sprechen im Interview über ihre Bücher, sich selbst und das Leben. Weißt du, was annotieren bedeutet? Dominique Emmenegger, ein echter Literaturfan, hat kleine bunte Zettel in ihrem Buch. Markierungen, Notizen und Gedanken, die sie beim Lesen festhält. Im Gespräch erklärt sie, wie diese kleinen Anmerkungen helfen, tiefer in den Text einzutauchen und das Gelesene besser zu verstehen. Man merkt schnell, für Dominique ist Lesen viel mehr als nur ein Zeitvertreib. Wahrscheinlich ist das auch der Grund, warum ihr heute über 2000 Menschen auf Instagram folgen und ihre Meinung zu Büchern schätzen. Dominique ist Bookfluencerin und liest aus »Tribute von Panem – Der Tag bricht an« von Suzanne Collins vor. Im Anschluss unterhält sich Jan van Ditzhuizen mit ihr unter anderem darüber, was es bedeutet, annotierend zu lesen.
Hallo zusammen, ich bin Dominique und ich lese euch jetzt aus dem neuen Tribute von Panem «Der Tag bricht an» vor. Wir fangen einfach gerade direkt mal an. Ich wünsche euch ganz viel Spass. Die riesigen Bildschirme rechts und links der Bühne sind eingeschaltet und zeigen die wehende Fahne zu Ehren der Hungerspiele. Vor über 50 Jahren haben sich die Distrikte gegen die Unterdrückung durch unser Kapitol erhoben und einen blutigen Bürgerkrieg in Panem ausgelöst. Wir haben verloren und zur Strafe muss seither jeder Distrikt Jahr für Jahr am 4. Juli zwei Tribute schicken, ein Mädchen und einen Jungen im Alter zwischen 12 und 18, die sich in einer Arena gegenseitig massakrieren, bis nur noch einer übrig ist. Der oder die letzte Überlebende wird zum Sieger gekürt. Bei der Ernte werden die Namen für die Hungerspiele gezogen. Zwei Areale sind mit orangen Seilen abgetrennt worden, einer für die Mädchen und einer für die Jungen. Traditionell stellen sich die 12-Jährigen vorne auf, die anderen dem Alter nach dahinter bis zu den 18-Jährigen. Es besteht Anwesenheitspflicht für die gesamte Bevölkerung, aber weil ich weiß, dass meine Ma mit Zeit bis zum letzten Moment zu Hause bleiben wird, versuche ich gar nicht, sie in der Menge zu entdecken. Da ich nirgendwo Leonore Dorf sehe, gehe ich zu dem Areal, in dem die 14- bis 16-jährigen Jungen eingepfercht sind und wäge meine Chancen ab. 20 Zettel mit meinem Namen sind heute in der Lostrommel. Jedes Jahr kriegt man automatisch einen Zettel dazu, aber ich kriege immer noch drei mehr, weil ich jedes Jahr drei Tessera-Steine annehmen muss, um mich, Ma und Sid durchzubringen. Ein Tessera-Stein berechtigt zu einem Kanister Öl und einem Sack Getreide mit der Aufschrift «Mit freundlicher Unterstützung des Kapitols für eine Person abholbar monatlich im Gerichtsgebäude». Als Gegenleistung muss man für jeden Tessera-Stein, den man angenommen hat, seinen Namen ein weiteres Mal in die Trommel werfen. Diese Extrazettel bleiben erhalten und summieren sich. Vier Zettel mal fünf Jahre – so komme ich auf 20. Um die Sache noch schlimmer zu machen, weil in diesem Jahr das zweite Jubeljubiläum zur Feier der 50. Hungerspiele stattfindet, muss jeder Distrikt doppelt so viele Kinder schicken wie sonst. Das ist so, als hätte ich bei einer normalen Ernte 40 Zettel in der Trommel. Keine erfreuliche Aussicht. In dem zunehmenden Gedränge sehe ich, wie ganz vorn ein 12-Jähriger seine Tränen zu verbergen versucht. In zwei Jahren wird Sid dort stehen. Ich frage mich, wer von uns beiden sich vorher mit ihm hinsetzt und ihm seine Rolle bei der Ernte erklärt, Ma oder ich. Dass er anständig aussehen und den Mund halten und keiner Ärger machen soll. Und dass er, selbst wenn das Undenkbare geschieht und sein Name gezogen wird, sich damit abzufinden hat, ein möglichst tapferes Gesicht aufzusetzen und auf diese Bühne hinaufsteigen muss, denn Widerstand ist zwecklos. Notfalls würden die Friedenswächter ihn hinaufschleifen, auch wenn er noch so schreien und um sich treten würde. Deshalb sollte er versuchen, so würdevoll wie möglich zu gehen. Und immer daran denken. Was auch geschieht, seine Familie wird ihn auf ewig lieben und stolz auf ihn sein. Und falls Sid fragen sollte, aber warum muss ich das alles tun, können wir nur sagen, so ist es nun mal. Bei dem Satz würde Leonore Dorf fuchsteufelswild werden. Aber es ist die Wahrheit. Glückwunsch, jemand haut mir auf die Schulter. Ich drehe mich um und sehe Burdock in einem ausgefransten Anzug und unseren Freund Blair, der ein 3 Nummern zu großes Anzughemd trägt, das er von seinem älteren Bruder geerbt hat. Blair klatscht mir eine Packung gerösteter Erdnüsse aus dem Kapitolladen gegen die Brust. Mögen all deine Wünsche in Erfüllung gehen. Danke. Ich stecke die Nüsse und meine Gummidrops ein. Wäre aber nicht nötig gewesen, dass ihr euch für mich so in Schale schmeißt. Ach, sollte halt ein besonderer Tag für dich werden, sagt Blair. Welcher Blödmann hat schon am Erntetag Geburtstag? Ein Mann, der die Herausforderung liebt, sagt Burdock anerkennt. Ich spiele mit den Karten, die das Schicksal mir gegeben hat. Aber ihr wisst ja, Pech im Spiel, Glück in der Liebe. Guck mal, Birdie, was deine Freundin mir geschenkt hat. Wir schauen hinüber zum Areal der Mädchen, wo Astrid sich mit Mary Lee und ihrer eineigigen Zwillingsschwester Maisie Lee unterhält, dem eingebildeten Mädchen der Stadt. Wissen ihre Freundinnen eigentlich über euch Bescheid, Everdeen? Fragt Blair. Da gibt's nichts zu wissen, sagt Burdock und grinst. Jedenfalls noch nicht. Die Lautsprecher krächzen und uns vergeht schlagartig das Grinsen. In diesem Augenblick sehe ich, wie Leonore Dorf sich an einem Friedenswächter vorbei in das Areal der Mädchen zwängt. Sie sieht schön aus in dem apfelroten Rüschenkleid, in dem sie manchmal auch auftritt, das Haar mit Metallkämmen aus Tam Embers Schmiede hochgesteckt. Schön und entschlossen. Eine Tonbandaufnahme der Hymne dröhnt so laut über den Platz, dass meine Zähne klappern. Juwel von Panem, mächtige Stadt. Eigentlich sollen wir laut mitsingen. Aber wir nuscheln nur vor uns hin. Bewegen die Lippen gerade so, dass es passen könnte. Die Bildschirme projizieren Bilder von der Macht des Kapitols. Eine Armee marschierenden Friedenswächter, eine Luftflotte aus Hovercrafts, eine Panzerparade, die durch die breiten Straßen des Kapitols zum Präsidentenpalast führt. Alles ist sauber, teuer und tödlich. Als die Hymne verklungen ist, steigt Bürgermeisterin Alistair aufs Podium und verliest den Hochverratsvertrag, der die Kapitulationsbedingungen enthält. Die meisten Bewohner von Distrikt 12 waren nicht mal geboren, als der Krieg zu Ende ging. Und dennoch sind wir alle hier, um den Preis dafür zu zahlen. Die Bürgermeisterin versucht, unbeteiligt zu klingen, aber ihr ist ein derartiger Widerwille anzuhören, dass sie garantiert bald ausgetauscht wird. Wie es mit allen einigermaßen anständigen Bürgermeistern passiert. Jetzt betritt, frisch aus dem Kapitol, Drusilla Sickle die Bühne. Eine Frau mit Plastikgesicht, die jedes Jahr unsere Tribute zu den Hungerspielen begleitet. Ich habe keinen Schimmer, wie alt Drusilla ist, aber sie ist seit dem ersten Jubeljubiläum für unseren Distrikt zuständig. Vielleicht so alt wie Hattie? Schwer zu sagen, denn ihr Gesicht wird von so etwas wie extravaganten Reißzwecken eingerahmt und ihre Haut nach hinten ziehen und straffen. Letztes Jahr war auf jeder Reißzwecke eine kleine Kreissäge abgebildet. Dieses Jahr scheint das Thema die Zahl 50 zu sein. Für ihr Outfit hat Drusilla krampfhaft versucht, 2 Modetrends miteinander zu kombinieren: Military und Chic. Das Ergebnis ist eine zitronengelbe Uniformjacke mit passenden Overknee-Stiefeln und ein hoher Hut mit Sonnenblende. Aus dem Hut ragen Fäden heraus, sodass sie aussieht wie eine durchgeknallte Osterglocke. Aber keiner lacht, denn hier ist sie das Gesicht des Bösen. 2 Friedenswächter platzieren rechts und links auf das Podium 2 voluminöse Glaskugeln mit den Losen. «Ladies first», sagt Drusilla. Sie taucht ihre Hand in die rechte Kugel und zieht einen einzelnen Zettel heraus. Und die Glückliche ist, sie macht eine effektheischende Pause, wedelt ein wenig mit dem Zettel und lächelt süffisant. Dann sticht sie zu. Luella McCoy. Mir wird schlecht. Luella McCoy wohnt 3 Häuser weiter und es gibt keine pfiffigere, mutigere 13-Jährige als sie. Ein zorniges Gemurmel wogt durch die Menge und ich spüre die Anspannung von Blair und Burdock neben mir, während Luella die Stufen zur Bühne hinaufsteigt, die schwarzen Zöpfe über die Schultern wirft und finster dreinschaut, um möglichst tough zu wirken. Und dieses Jahr, Ladies, auch noch second. Gemeinsam mit Luella Fertz, Drusillas Hand rührt in den Zettel und fischt einen weiteren Namen heraus. Maisili Donner. Leonor Dorf und ich werfen uns einen Blick zu und ich kann nur eins denken. Du nicht, zumindest dieses Jahr nicht. Du bist auf der sicheren Seite. Wieder regt sich die Menge, aber diesmal mehr aus Überraschung als aus Ärger. Denn Maisili ist ein astreines Stadtmädchen und so dünkelhaft, wie es nur geht, zumal die Donners Kaufleute sind und alle davon ausgehen, dass Maiselis Vater der Nachfolger von Bürgermeisterin Elister wird. Stadtkinder werden selten ausgelost, weil sie im Unterschied zu denen aus dem Saum normalerweise keine Tessera-Steine brauchen. Während Maisili im Areal der Mädchen nach Astrids Hand greift, umarmt Marilee sie weinend. Drei Blondschöpfe in einem festen Knäuel. Irgendwann löst sich Maisili behutsam und streichelt ihr Kleid glatt, das genauso aussieht wie das rosafarbene ihrer Zwillingsschwester, nur in Lavendel. Hochnässig ist sie eigentlich immer, doch als sie jetzt zur Bühne geht, trägt sie die Nase extra hoch. Jetzt sind die Jungen an der Reihe. Ich wappne mich auf das Schlimmste gefasst, während Drusilla einen Zettel aus der Glaskugel zu ihrer Linken pflückt. Und der erste Gentleman, der die Ladies begleiten darf, ist Wyatt Kellow. Wyatt Kellow habe ich schon eine ganze Weile nicht mehr in der Schule gesehen, was vermutlich bedeutet, dass er 18 geworden ist und im Bergwerk angefangen hat. Ich kenne ihn kaum. Er lebt auf der anderen Seite des Saums und tritt nicht groß in Erscheinung. Ich hasse mich für die Erleichterung, die ich empfinde, während ich zusehe, wie er gemessenen Schrittes und mit leerem Gesichtsausdruck zur Bühne geht. Auch für ihn tut es mir leid. Es kann nicht mehr lange hin sein bis zu Wyatts 19. Geburtstag, was in den Distrikten eine große Sache ist, weil man dann zu alt für die Ernte ist. Drusilla taucht die Hand wieder in die Kugel und irgendwie scheint es zu viel des Guten, darauf zu hoffen, dass wir beide in diesem Schrecken entkommen. Leonor Dorf und ich. Dass wir in ein paar Stunden weit weg sein werden, fest umarmt im kühlen Schatten des Waldes. Ich halte den Atem an und mache mich bereit, mein Todesurteil zu empfangen. Drusilla schaut auf den letzten Namen. Und Junge Nummer 2 ist Woodbin Chance. Unwillkürlich entfernt mir ein lauter Seufzer und viele Jungs um mich herum geht es genauso. Leonor Dorf schaut herüber, versucht zu lächeln, aber dann zieht es ihren Blick wieder zu dem letzten Opfer. Woodbin ist der jüngste und hübscheste der verrückten Chance-Jungs. Wenn sie trinken, rasten sie allesamt so dermaßen aus, das hatte ihnen schon lange keinen Klaren mehr verkauft, aus Angst, sie könnten die Friedenswächter auf den Plan rufen. Deshalb müssen sie sich beim alten Pescampai eindecken, weil der keine Skrupel kennt und seine Fussel jedem verkauft, der ihn bezahlen kann. Den Abernathys haftet vielleicht der Ruch an, Unruhestifter zu sein. Aber die Chance-Familie stinkt regelrecht danach und sie haben so viele Angehörige durch den Strick verloren, dass ich den Überblick verloren habe. Nichts Genaues weiß man, aber angeblich ist Leonor Dorf väterlicherseits mit ihnen verwandt. Und sie mögen sie offenbar sehr gern. So oder so ist da eine Verbindung, die Clerk Carmine nicht in den Kram passt. Ich sehe Woodbin, der ein paar Reihen vor mir steht, groß auf dem Bildschirm. Es sieht aus, als wollte er Wyatt folgen, doch dann blitzt es trostig in seinen grauen Augen. Er fährt herum und rennt auf eine Seitenstraße zu. Seine Leute feuern ihn lautstark an. Instinktiv stellen sich einige den Friedenswächtern in den Weg. Gerade als ich denke, er könnte es vielleicht schaffen, die Chance-Kinder rennen alle wie die Teufel, knallt vom Dach des Gerichtsgebäudes her ein Schuss und Woodbins Kopf zerplatzt in 1000 Stücke. Die Bildschirme werden kurz dunkel, dann erscheint wieder die Flagge. Offenbar soll der Rest des Landes den Aufruhr im Distrikt 12 nicht mitbekommen. Auf dem Platz bricht Panik aus. Manche flüchten sich in die Seitenstraßen, andere laufen los und wollen Woodbin helfen, obwohl für ihn jede Hilfe zu spät kommt. Die Friedenswächter geben Warnschüsse ab, treffen aber auch Unglückliche in der Menge. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Zu Sid und Ma laufen, Leonor Dorf weg von diesem Platz bringen, Deckung suchen. Wer war das? Wer war das? Brüllt Drusilla. Jemand schiebt einen verstörten jungen Friedenswächter an die Kante des Daches vom Gerichtsgebäude. Du Idiot, blafft Drusilla ihnen von unten an. Hättest du nicht warten können, bis er in der Seidenstraße ist? Jetzt zieh dir dieses Chaos an. Chaos ist das richtige Wort. Ich entdecke Ma und Sid am Rand der Menge und will schon zu ihnen, als eine raue Männerstimme über die Lautsprecher dröhnt. Auf den Boden, alle, sofort. Automatisch lasse ich mich auf die Knie fallen und nehme die verlangte Position ein. Hände in den Nacken, Stirn gegen die rußige Backsteinpflaster. Aus dem Augenwinkel sehe ich, dass es alle es genauso machen. Nur Otto Mellark, ein beliebter Trampel, dessen Familie die Bäckerei betreibt, steht noch da und schaut verwundert rein. Er weiß nicht, wohin mit den Händen und schlurft mit den Füßen auf der Stelle, und da bemerke ich plötzlich, dass sein blondes Haar mit Blut bespritzt ist. Burdoch boxt ihn fest in die Kniekehle, wodurch auch er auf den Boden sackt. Aus der Schusslinie. Drusilla hat vergessen, das Mikrofon auszuschalten, und jetzt können alle auf dem Platz mithören, wie sie ihr Team zusammentaucht. Wir haben 5 Minuten. 5 Minuten Puffer, und dann müssen wir das hier live zu Ende bringen.
Komm, das Mikrofon ist mir gerade aus dem Sack gefallen. So. Dominik, die Tribute von Panem. Das Buch mit sehr grossem Erfolg und sehr grosser Fangemeinschaft. Warum hast du das Buch mitgebracht und diese Stelle vorgelesen?
Also ich bin generell ein grosser Fan von der ganzen Reihe. Mhm. Und darum habe ich eigentlich gewusst, dass ich gerne aus diesem Buch vorlesen möchte. Weil der Haymitch, um den wo es ja eben in diesem Buch geht, ist in den vorherigen Büchern und auch in den vorherigen Filmen so ein bisschen unscheinbar. Und ich habe nicht gedacht, dass mir seine Geschichte gleich auch so gut gefallen kann. Aber es ist wirklich ein emotionales Buch, es ist spannend. Ich habe gefühlt jede Emotion durchlebt und darum habe ich mich schlussendlich jetzt für das entschieden. Und die Stelle habe ich ausgesucht, es verratet ein bisschen etwas, doch nicht zu viel. Sodass ich hoffe, dass ganz viele zu dem Buch greifen und es selber lesen.
Lesest du noch mehr aus dem Buch vor? Ich sehe schon ganz, ganz viele Bookmarks drin.
Nein, das ist für mich.
Also darf ich fragen, was sind das für Stellen, die du da markiert hast?
Ich habe ehrlich gesagt für jede Art, also jede, du siehst ja, sind mehrere Farben.
Ja, du wirst auch schnell die Kamera noch zeigen, wenn es geht. Weil, ja. Also das ist ein wirklich sehr intensives Kamera.
Ach so, Entschuldigung.
Nein, alles gut, es hat auch gewechselt.
Genau. Also ich annotiere, seit nicht im ganzen Jahr. Und für mich sind zum Beispiel eine Farbe, ist, was mit dem Worldbuilding zu tun hat. Da gibt es eine Farbe, wo besonders wo der Charakter mir extrem gefallen hat. Zitate, die in den Büchern sind. Also es hat jede Farbe so seine eigene Bedeutung. Und zwischendurch lese ich das tatsächlich auch mal wieder durch.
Yeah.
Und da jetzt nicht, aber bei anderen Büchern schreibe ich auch gerne mal ein bisschen rein, was ich so dabei gedacht habe. Ja, vielleicht nicht für alle so etwas, aber...
Also es ist eigentlich sehr ein intensives Lesen in diesem Fall. Hast du das immer schon gemacht?
Ich glaube, so intensiv vielleicht etwa seit 2 Jahren. Ich glaube, durch das ganze Instagram und so habe ich so ein bisschen angefangen. Aber mir erlebt viel mehr durch das. Mhm. Darum, ja, also jetzt jedes Buch.
Also, eigentlich bist du ja der Traum von jedem Deutschlehrer und jeder Deutschlehrerin. Also,
jetzt, damals nicht.
Ja. Hast du nicht gerne gelesen früher? Also,
mal, doch, total. Ich habe schon immer gerne gelesen, aber ja, Deutschbücher, also ja, in der Schule ist das immer noch etwas.
Ich weiss, was du meinst. Ich würde sagen, haben wir hier auch das Buch fest, damit wir noch die anderen Bücher aus den Leiden des jungen Wertes anschauen. Ja. Das Genre des Buches ist ja Young Adult. Mhm. Vielleicht ganz kurz für diejenigen, die es nicht wissen, und korrigiere mich, wenn ich das falsch erkläre, aber das ist ja eigentlich nicht mehr die Geschichte von einer Gruppe, sagen wir, eben jungen Erwachsenen, die gerade so ein bisschen auf dem Wechsel sind, zum Erwachsenwerden, wo dann aber meistens sich gegen irgendeine größere Gewalt, die oftmals aber durch Erwachsene ist, müssen beweisen und dann ganz oft eben sich selber entdecken durch die Gemeinschaft und nachher dann eigentlich das Böse besiegen. Warum begeistert dich das Genre so?
Das habe ich schon gesagt, das sind eben junge Menschen. Ich bin ja selber auch noch jung. Und ich finde es einfach eindrücklich, wie die Denkweise von jungen Leuten zu den erwachsenen Leuten so unterschiedlich kann sein. Aber trotzdem fügt halt alles irgendwie zusammen. Es geht nicht ohne die Jungen, es geht nicht ohne die Erwachsenen, nicht ohne die Alten. Und ich glaube, das Buch zeigt relativ gut, oder generell Young Adult, New Adult, dass man wie alle braucht, damit es funktioniert. Oder wir können von allen lernen. Sowohl wir von den Alten, als auch die Alten von den Jungen.
Ich habe es vorhin angetönt, oftmals sind ja Gegenspieler, denn von den jungen Helden, sind meistens Erwachsene, sind meistens alt und meistens ist es ja auch in einer Welt, besonders auch hier in Tributen von Panem, die recht dystopisch ist, wo eigentlich ein bisschen symbolisiert, dass der Weg der Alten nicht funktioniert hat. Ist das etwas, was du nachempfehlen kannst und eben vielleicht auch durch deine Community, wo du auch das Gefühl hast, das ist ein Gefühl, wo präsent ist?
Schon nicht ganz präsent. Es gibt schon ein paar Sachen, die ich sicher finde, ja. Es gibt aber auch ganz viele Punkte, die wir eben auch von den Alten lernen können. Ich glaube, es ist so ein bisschen 50-50. Jetzt in diesem Fall natürlich schon. Ja, also dann ist man schon eher bei den Jungen im Team als bei den Alten. Yeah.
Und eben, das Buch war ja ein riesen Erfolg, beziehungsweise Bücher und der Film nachher auch. Das war auch allgemein eine Zeit, wo ja auch noch Maze Runner. Und,
ja, genau.
Also das waren ja alles sehr ähnliche Geschichten von Jungen, die sich ein bisschen müssen durch gegen die Erwachsenen durchsetzen. Wie kommen die Bücher bei deinen Followern an? Wie besprichst du die Geschichten mit deiner Followerschaft?
Also gerade zu Dystopien kommen eigentlich sehr gut an. Es zeigt eigentlich, dass wir Jungen genug stark sind, um selber ein Zeichen zu setzen. Und es ist ja meistens nicht nur eine junge Person, sondern eine Gruppe von jungen Personen. Und dass wir genug stark sind, um eigentlich fast alles zu schaffen. Darum kommen die Bücher eigentlich sehr gut an.
Ja, also vor allem bei deiner Community.
Ja, ja.
Jetzt nächste Frage. Was ist das für eine Community?
Einfach eine tolle.
Die beste.
Jesus Gott. Nein, ich glaube einfach gerade so, die Community in der Buchwelt selber ist einfach sehr offen und es hat einfach jede Meinung hat einfach einen Platz. Es wird akzeptiert. Man kann darüber diskutieren, aber auf einem mega schönen, angenehmen Level. Es ist alles auf Augenhöhe. Auch ich finde Bücher nicht gut oder andere finden das Buch gut, das ich nicht gut gefunden habe. Aber man kann das extrem schön miteinander einfach besprechen. Und dann ist das noch gegessen und dann bis zum nächsten Buch und dann hat mir vielleicht wieder eins von beiden gefallen.
Ja. Wie besprechen die nachher Bücher? Weil du, haben wir ja gesehen, du bist jemand, der wirklich sehr ins Detail geht.
Ich habe schon Freundinnen, mit denen rede ich schon sehr intensiv darüber. Also da müssen wir uns auch nicht selber fast wieder ein bisschen fangen, um zu sagen, hey, es ist nur eine fiktive Geschichte, es ist alles nicht echt, was wir hier innen lesen. Aber ja, es macht vor allem auch Spass. Sehr oft Bücher, die ich zum Beispiel super gut gefunden habe, habe ich dann mit jemandem besprochen, der gar kein Fan davon war. Und ich habe dann auch einen ganz anderen Blickwinkel gesehen, wie man vielleicht ein Buch auch sehen kann. Und das finde ich einfach spannend. Aber ja, wir reden darüber, wir schreiben darüber. Ganz offen und ehrlich. Und es wird, wie gesagt, akzeptiert.
Jetzt sich selber schon mal packen können, vielleicht selber eine Geschichte zu schreiben.
Ideen hat man schon, aber wir haben es gerade vorher noch davon gehabt. Ich glaube, Ideen hat jeder, aber Kunst gut schreiben, das muss man halt schon können. Und ich bin ehrlich, das habe ich glaube nicht.
Also ich meine, sind wir ehrlich, wer hat nicht schon mal gesagt, boah, einmal schon ein Buch schreiben?
Ja.
Wir haben jemanden, der eine Frage hat aus dem Publikum, und zwar der Jan. Es ist ein dickes Buch. Wie leicht ist es Ihnen gefallen, bis am Schluss zu lesen?
Sehr einfach, also wirklich wahnsinnig einfach. Es ist dadurch so viel passiert, das ist so spannend. Und eben, für mich ist es nicht das Lesen, ich sehe nicht Buchstaben, für mich ist es wie ein Film, der durchgeht. Und ich glaube, wenn man einen spannenden Film schaut, dann schaut man auch eineinhalb Stunden lang einen Film, ohne dass man das Gefühl hat, oh je, der geht so lang. Und darum, es passiert nach jedem Kapitel wieder irgendein Cliffhanger, wo man das Gefühl hat, oh nein, das will ich schon noch schnell wissen. Und ja,
die berühmte eine Seite, noch eine Seite.
Genau, richtig. Ja. Und der ist dann aber gleich nicht nur eine Seite. Und durch das geht es wahnsinnig gut.
Ja. Hast du schon jemand anderem vorgelesen aus diesem Buch? Oder ist das heute Premiere?
Nein, es war Premiere.
Okay.
Ja. Lisa, es ist immer für mich. Ich habe nicht so Leute, die mir gut zuhören beim Vorlesen. Oder was gross interessiert, genau.
Aber vielleicht könnte man das ja auch noch einführen bei euch, vorlesen. Weil ich sage ehrlich, wenn ich dort hocke und Leute beim Vorlesen zuhören, es hat etwas Magisches.
Ich finde es auch ganz cool.
Ich danke dir ganz, ganz herzlich für deine Worte. Dominik Emmenegger,
Dankeschön. Danke vielmals, merci.
Das war eine Folge des Next Chapter Podcasts von Ex Libris. Danke, dass du dabei warst. Hör gerne gleich weiter und tauche noch tiefer in die Welt der Geschichten ein. Es gibt weitere spannende Lesungen zu entdecken. Lausche und lass dich inspirieren. Alle Bücher auf exlibris.ch.